Der, die, DAF. Der Podcast für Lehrende. Von Ernst Klett Sprachen.
Es gibt Dinge, die eigentlich nicht funktionieren können, weil sie sich widersprechen. Das herrenlose Damenfahrrad zum Beispiel oder der eingefleischte Vegetarier, das Wahlpflichtfach, der Busbahnhof, der Handschuh, die Doppelhaushälfte, der Fleischkäse oder die Selbsthilfegruppe. Und zugegeben, der Titel dieser Podcast-Folge, Kreative Grammatik, wirft demzufolge auch Fragen auf.
Das Thema.
Kreative Grammatik, das ist kein Widerspruch, sondern sollte fest zusammengehören, sagt DAF-Lehrerin und Autorin Olga Sverlova. Denn ihre praktische Erfahrung zeigt, wenn man Grammatik auf kreative Weise vermittelt, hat das sofort positive Effekte. Grammatik muss nicht spröde sein. Wie kreative Grammatikvermittlung im Unterricht konkret aussehen kann, welche Tipps und Tricks es gibt, verrät uns Olga Sverlova in dieser Folge. Und wir erfahren auch, wo wir nachschauen können, falls uns doch mal die Ideen ausgehen. Und damit herzlich willkommen zur 43. Folge von der, die DAF.
Frau Sverlova, kreative Grammatik, das klingt nach Widerspruch. Warum ist das aus Ihrer Sicht gar kein Widerspruch?
Naja, wissen Sie, das ist eine sehr viel diskutierte Frage, in der Tat. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, ja, das ist auch so, da Grammatik vor allem mit festen Regeln und Strukturen assoziiert wird, verbunden wird, während Kreativität eher für Flexibilität und Offenheit und Freiheit steht. Aus didaktischer Sicht ist es jedoch kein Gegensatz, denn Grammatik ist kein Selbstzweck. Grammatik dient der Kommunikation und kreative Aufgaben ermöglichen es den Lernenden, die Struktur nicht nur auswendig zu lernen, sondern sie auch anzuwenden. Kreative Aufgaben, sie machen die Sprache lebendiger und bunter und frischer. Und das ist im Prinzip der Sinn der Sache.
Vielleicht wollen wir noch mal tiefer und genauer auf den Begriff der Grammatik eingehen. Sie haben mir nämlich im Vorgespräch gesagt, dass Sie unterscheiden zwischen Verstehens- und Mitteilungsgrammatik und dass das ganz wichtig sei. Was meinen Sie denn damit und warum spielt es so eine Rolle?
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, denn bei der Verstehensgrammatik geht es um das Lesen und Hören. Es geht darum, Inhalte zu verstehen. Es geht nicht um die aktive Sprachproduktion. Bei der Mitteilungsgrammatik hingegen, also geht es vor allem um das Sprechen und Schreiben. Es geht um die aktive Anwendung der Sprache. Und normalerweise ist es so, dass unsere Lernenden viel mehr verstehen, als sie selbst sagen können. Deswegen diese Unterscheidung, sie ist natürlich sehr wichtig, damit wir die Lernenden auch nicht überfordern. Aber ein gut strukturierter Unterricht entwickelt sich normalerweise vom Verstehen sozusagen zur eigenen Produktion. Das ist ein Weg, ein langer Weg, aber ein richtiger Weg.
Dann haben Sie mir ein super Stichwort geliefert, nämlich der DAF-Unterricht, auf den wir schauen. Welche Tipps und Tricks gibt es denn zur kreativen Grammatikvermittlung, also Verstehensgrammatikvermittlung, müsste man dann ja sagen, ne?
Ich würde sagen, also jede Lehrkraft hat einen großen Pool an interessanten Ideen und Tipps und Tricks und Übungen, die gut funktionieren. Aber jetzt ein paar kleine Beispiele. Akkusativ wird auf A1, A2 Niveau vermittelt und es gibt in diesem Zusammenhang sehr viele Übungen, traditionell Lückentexte, Einsatzergänzungsübungen. Sie sind alle eigentlich sehr gut, aber nicht besonders spannend. Wenn wir aber unsere Lernenden anbieten, mal aufzustehen und zum Fenster zu gehen, aus dem Fenster zu schauen und zu beschreiben, was sie da sehen, das würde die Sache bestimmt viel spannender machen. zumal es im Online-Unterricht immer so ist, dass jeder aus seinem Fenster schaut. Das könnte man auch ein bisschen vergleichen. Und da würde der eine sagen, ich sehe da einen, zum Beispiel einen Spielplatz, eine Rutsche und eine Schaukel. Und der andere würde sagen, ja, ich sehe ein Auto und eine Garage und den Nachbarn aus dem dritten Stock und so weiter und so fort. Oder was man dann zum Akkusativ noch machen könnte, und das mache ich auch sehr gern, und das passt nicht nur für junge Lerner, also Erwachsene spielen ja auch sehr gern, also dass man so eine Tauschbörse macht und jeder hat so ein paar Gegenstände und dann fängt der Tausch an und dann könnte ich sagen, ja, ich gebe dir meinen Bleistift und du gibst mir dafür deine Brille und ich gebe dir meinen Malkasten und bekomme von dir deinen Radiergummi. Ja, also so könnte es zum Beispiel funktionieren. Ich arbeite sehr gern mit Visualisierung. Ich mag grundsätzlich mit Farben arbeiten, Formen, Bildern, abstrakte Bilder sind sehr gut geeignet und sie haben einen tollen Vorteil, würde ich sagen. Jeder kann sehen, was er will. Und wenn ich zum Beispiel Adjektive einüben möchte, also die Adjektivdeklination, da bringe ich oft solche Bilder in die Klasse und frage einfach, was meine Lernenden sehen. Und dann sieht jeder was anderes. Zum Beispiel der eine sieht eine graue Wolke, der andere einen dunklen Wald, der dritte ein schwarzes Loch, was auch immer. Und dabei entsteht ja auch manchmal so ein Wettbewerbsgeist. Jeder will den anderen toppen und die kreativste Lösung geben. Also das kann wirklich sehr interessant sein. Oder bei dem Konjunktiv 2, jeder kennt solche Übungen wie, was würdest du machen, wenn du mehr Zeit hättest oder wenn du mehr Geld hättest. Im Prinzip möchte ich nichts an diesen Aufgaben aussetzen. Aber wenn unsere Lernenden zum Beispiel in eine andere Rolle schlüpfen und dann zum Beispiel sagen, was wäre, wenn ich ein Hund wäre, wenn ich ein Tier wäre, wenn ich eine Pflanze wäre, oder man könnte auch so ein bisschen Rätsel machen, wenn ich eine Stadt wäre, dann hätte ich zum Beispiel 3 Millionen Einwohner, ich hätte 3 Universitäten und ich wäre die Geburtsstadt von Marlene Dietrich und Alexander von Humboldt. Und dann müssen die anderen raten, um welche Stadt es geht. Ja, also wie gesagt, es gibt unheimlich viele schöne Ideen. Wichtig ist, dass die Grammatik immer in interessante, relevante, lernerbezogene Kontexte eingebettet wird.
Ich habe auch verstanden, dass eine Gemeinsamkeit all dieser beispielhaften Übungen, die Sie jetzt genannt haben, ist, dass man die Teilnehmenden aktiviert körperlich.
Ja, absolut. Und ich möchte hier auch vielleicht ergänzen, dass man aus jeder Übung, auch aus einer ziemlich langweiligen und traditionellen Übung, so eine kreative Aufgabe machen kann, also wenn man die Übung ein bisschen dreht. Ich möchte hier ein kleines Beispiel vielleicht sogar bringen. Futur 1, sehr oft wird es ganz traditionell eingeübt, Zeitangabe plus eine Aktivität, zum Beispiel in einem Jahr die Sprachprüfung machen, in 2 Jahren den Führerschein, in 3 Jahren mit dem Studium beginnen und so weiter und so fort. Und wenn man diese Übung so formuliert, dass die Lernenden sich selbst fragen müssen, ob es realistisch ist, möglich oder total ausgeschlossen, dass es vielleicht in 2 oder 3 Jahren passiert. Das würde das Ganze extrem aufpeppen, weil also dann könnte man vielleicht sogar miteinander diskutieren, ist es denn realistisch, dass ich in 3 Jahren heiraten werde oder in 5 Jahren mit dem Studium beginnen werde. Also man braucht nicht viel. Also wichtig ist, also dass man, wie gesagt, also versucht, also diese, wie Sie gesagt haben, Bewegung und neue Sicht auf die Übung reinzubringen.
Sie sagen, Geduld und Toleranz sind bei dieser Art der Grammatikvermittlung extrem wichtig. Warum?
Naja, also Lehrerberuf und Geduld und Toleranz gehören irgendwie zusammen. Und wir wissen, dass Sprachenlernen ein langer Prozess ist. Und das ist ja auch kein linearer Prozess. Es gibt immer wieder ein paar Schritte nach vorne und vielleicht ein paar Schritte zurück und dann wieder nach vorne. Und das passiert ja alles ziemlich individuell. Und was wichtig ist, wir dürfen nicht vergessen, dass Fehler dabei vorprogrammiert sind, vor allem bei der Grammatik. Und Fehler sind ein natürlicher Bestandteil des Lernens. Unsere Lernenden können auch aus ihren eigenen Fehlern lernen. Also deswegen müssen wir akzeptieren, dass Fehler passieren. Aber man muss natürlich bei der Korrektur sehr gut aufpassen, weil man im Prinzip alles zu Tode korrigieren kann. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Wir sollen dabei sehr behutsam, sehr vorsichtig vorgehen und ich würde fast sagen, selektiv korrigieren. Also wenn wir das Gefühl haben, dass ein Fehler sich wiederholt oder von mehreren Lernenden gemacht wird, also dann soll man natürlich diesen Fehler thematisieren, erklären, vielleicht ja auch eine Übung dazu vorbereiten. Aber für mich und ich glaube für die meisten Sprachlehrer soll die Regel gelten, Verständlichkeit vor Perfektion. Also wichtig ist, dass die Lernenden sich verständigen können, dass sie Spaß an der Sprache haben. Also Perfektion, die ist, wie wir wissen, unerreichbar. Und deswegen müssen wir Spaß an der Sache haben.
Ist Spaß an der Sache auch ein Maßstab für Sie, wo Sie sagen, wenn die Leute Spaß haben, ist das automatisch ein Indikator dafür, dass diese Art der Grammatikvermittlung funktioniert? Oder woran merken Sie das im Unterricht noch?
Spaß, absolut. Ja, das ist ein sehr guter Indikator. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wenn man Spaß hat, dann ist das Lernen nachhaltiger. Also da bin ich absolut überzeugt. Und wenn man Spaß hat, also dann will man auch aktiv am Unterricht teilnehmen. Man will sich melden, man will sich äußern. Und das macht den Unterricht auch effektiver, interessanter. Die Motivation der Lernenden steigt, wenn sie ihre Meinung äußern können und wenn sie ernst genommen werden. Der ganze Prozess wird nachhaltiger und wie gesagt, Lernenden entwickeln nicht nur ihr Wissen, sondern auch die kommunikative Kompetenz.
Gibt es Lehrwerke, die Sie zu diesem Thema empfehlen würden, wo man vielleicht auch einige der Übungen, vielleicht auch einige, die Sie genannt haben, vorhin finden kann? Die einen dazu animieren und einen da vielleicht ein bisschen mit Ideen unterstützen?
Da Sie das angesprochen haben, also könnte ich natürlich, und das mache ich sehr gern, ich könnte mein eigenes Lehrwerk empfehlen, also die Deutschprofis, zumal das Nachfolgelehrwerk demnächst erscheint, die Deutschprofis neu. Und hier kann ich mit voller Verantwortung sagen, dass die Grammatik sehr kreativ vermittelt und eingeübt wird. Aber zu den Lehrwerken, ich würde sagen, wir als Lehrer haben nicht immer die Wahl. Oft wird das empfohlen vom Kultusministerium, von der Schulleitung. Also deswegen möchte ich noch einmal wiederholen, das, was ich gerade gesagt habe. Es ist wichtig oder entscheidend nicht das Lehrwerk, sondern wie wir mit diesem Lehrwerk unterrichten. Und grundsätzlich, wenn wir es wollen, können wir aus jeder Übung, also wenn wir das so ein bisschen, nur ein bisschen ändern, können wir eine kreative Aufgabe machen.
Sprachschätze.
Der Frühling ist da und vielleicht waren Sie auch schon fleißig im Garten oder auf dem Balkon und vielleicht staunen Sie, wie wir im Gartencenter mitunter über die wildesten lateinischen Namen für Pflanzen und Gewächse. Brassica oleracea zum Beispiel klingt wie eine Operndiva, ist aber ganz bodenständig und bedeutet Kohl, zu dem ja beispielsweise auch der Brokkoli zählt. Aber wussten Sie, dass es hierfür nicht nur eine lateinische, sondern auch eine deutsche Bezeichnung gibt? Brokkoli wird nämlich auch Spargelkohl genannt. Koriander heißt auch Stinkdill und Avocado Butterfrucht. Da hat man die Lebensmittel buchstäblich auf der Zunge, oder? Ein bisschen weniger assoziativ, aber nicht weniger schön klingend sind die deutschen Bezeichnungen für Cranberry, großfruchtige Moosbeere, Basilikum, Königskraut und Aubergine, Eierpflanze. In diesem Sinne fröhliches Gärtnern.
Das war der, die, DAF, der Klett-Podcast für Lehrende. Haben Sie Wünsche, Fragen oder Anmerkungen? Gibt es Themen, über die wir hier Ihrer Meinung nach dringend sprechen sollten? Dann schreiben Sie uns an redaktion@derdidaf.com.